Erst rauchen wir 30 Jahre die Kneipe voll und dann geht's auf Kassenkosten ins CT, nämlich zur Lungenkrebsfrüherkennung. Die dürfte im Frühjahr 2026 beginnen in Deutschland. Darüber gibt es einiges zu wissen, sehr viel Evidenz und noch mehr Fragen. Sprechen wir drüber, und zwar heute. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Dreier im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKI in Hamburg. Und heute ist bei uns
Jean-François Chineau,
Mitglied des geschäftsführenden Präsidiums der DGAM und Direktor der Abteilung Allgemeinmedizin an der Unimedizin in Greifswald. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Moin Herr Nössler.
Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Ja, schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen über Lungenkrebs sprechen, wir wollen über Rauchen sprechen. Jetzt mal persönlich gefragt, wie halten Sie es denn in verrauchten Kneipen aus? Bleiben Sie da drin oder gehen Sie da raus?
Also sehr kurz, also ich bin nicht Raucher, meine Lunge ist da ziemlich nachtragend. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie das früher war, also die ersten Disco-Gänge, die ersten Kneipenbesuche oder selbst im Schachclub, wie verraucht das war. Da war man mit 12 Leuten in einem kleinen Raum und jeder hat geraucht. Mhm. Das ist heute eigentlich unvorstellbar.
Ja, ja. Und wie geht's Ihnen, Jean Chineau?
Ich habe das nie gut ausgehalten. Ich habe versucht, meine Mutter zu erziehen, wenn sie im Auto geraucht hat. Ich habe dann auf der Stelle kotzen müssen. Aber meine Mutter hat den Zusammenhang nicht herstellen können.
Ist ja auch bedauerlich, die Geschichte eigentlich.
Das könnte ja auch eine Reisedyskinesie sein.
Drehen wir es mal um. Wir wollen ja auch mal so ein bisschen über Prävention reden. Das ist ja irgendwie der neue Präventionspodcast. Sie beide sind hin und wieder in den USA unterwegs. Früher waren die USA der Marlboro Man, das Tabakvorbild. Und dann, das habe ich in der Recherche nochmal gefunden, seit 1964 haben die angefangen, Anti-Tabak-Gesetze zu machen. Ich glaube, Sie stimmen mir beide zu, es sind schon ein bisschen Vorbild, die USA, in Sachen Anti-Rauchpolitik. Wünschten Sie sich auch so ein radikales Vorgehen, wie es die Amis machen? Also wo ja Rauchen komplett kriminalisiert wird, weitgehend oder mindestens diskriminiert wird. Jean Chineau, wünschten Sie sich, dass wir da ähnlich in Deutschland vorgehen?
Ja, ich bin mit der Aussage nicht ganz einverstanden, sondern was die machen einen sehr guten Nichtraucherschutz. Und ich gucke einfach aus dieser Perspektive als Nichtraucher. Und das würde ich mir hier aufwünschen.
Wir sind in Deutschland ein bisschen romantisch. Also wir diskutieren noch gründlich über Freiheit, während noch so der Zigarettenrauch durch die Debatte zieht. Mhm. Also andere Länder sind da deutlich weiter, auch mit messbarem Erfolg. Aber das Dilemma, das ist natürlich völlig klar. Screening ist kein Ersatz für Prävention. Es ist eigentlich nur eine Reparaturmaßnahme.
Ja. Vielleicht ein spannender Aspekt, die Frage war ja bewusst provokant. Wir reden bei Anti-Tabakpolitik über freiheitseinschränkende Maßnahmen der Raucher. Aber ich fand den Punkt von Jean-François Chineau ganz gut, dass das Rauchen, das ich zum Beispiel mache, ja die Körperverletzung der Nichtraucher ist. Das wird ja gerne mal vergessen, ne?
Das schränkt meine Freiheit ein. Ich finde es auch nicht besonders ersprießlich, am Strand oder im Schwimmbad mich in die Zigarettenkippen zu legen.
Ich glaube, das müssten im Zweifel auch Raucher nicht cool finden. Was ich aber auch gefunden habe in der Vorbereitung für unser Gespräch heute, und das fand ich dann doch interessant, jüngst publiziert epidemiologische Suchtsurvey, da kann man drin lesen, dass nur noch 10% der ab 18-Jährigen in Deutschland angeben, dass sie täglich konsumieren. Sind wir da nicht eigentlich auch auf dem Weg, auf einem guten Weg?
Also das passt ziemlich gut zur Evidenzlage, denn das Screening, das richtet sich nicht an die 90%, sondern eben an die 10% Hochrisikogruppe. Die ist kleiner geworden. Ja, und dort spielt sich halt die gesamte Morbidität und gegebenenfalls auch Mortalität ab. Also das muss man sich eben klar machen, dass es hier um eine Screening-Maßnahme für eine kleine Gruppe geht.
Ja,
das war ja eben eine Präventionsmaßnahme, wenn die Leute erst gar nicht mit dem Rauchen anfangen. Und eine Hypothese dazu ist, dass sich Jugendliche heute entscheiden müssen, ob sie sich ein Handy leisten können und die Handygebühren oder Zigaretten. Und dann gewinnt tatsächlich das soziale, interessantere Handy. Je billiger das Handy wird, umso eher können sie dann auch noch rauchen. Das spricht für hohe Mobilfunkgebühren.
Gehen wir mal in medias res. Also wir sprechen heute über Screening, Schrägstrich, Früherkennung. Das werden wir noch rausarbeiten. Auf Lungenkrebs bei Rauchern. Das ist der Punkt. Ich erkläre auch gleich, was der Hintergrund ist. Wir haben drei Teile des Gesprächs. Wir wollen mal besprechen, was da kommt. Wir wollen besprechen, was dahinter steht an Evidenz. Und dann wollen wir diesen Weitwinkelmodus mal einnehmen und überlegen, was hat denn das jetzt für gesellschaftliche Implikationen eigentlich? Und wahrscheinlich kommen wir dann wieder zum großen Thema Prävention. Und wir haben natürlich einiges an Literatur. Martin Scherer wollen wir Jean Genot mal fragen, ob der weiß, wo das hinkommt.
Jean, du bist heute unser Mann für Ordnung im Evidenzregal. Wo kommt die ganze Literatur hin? Wo wird sie geparkt?
Oh, wahrscheinlich wie immer in den Shownotes.
Hey, bravo! Wunderbar, in die Shownotes, Jean Genot. Vielleicht auch noch an alle, die uns zuhören, an der Stelle eine Bitte, nämlich uns Feedback bitte auch auf diese Episode zu schicken, gerne als Kommentar auf evidenzupdate.de oder per E-Mail an podcast@evidenzupdate.de. Und hier auch ganz audibil noch einen Aufruf, an einer Umfrage teilzunehmen vom UKE. Die ganzen Details zu dieser Umfrage, die sich an Ärztinnen und Ärzte richten, gibt es natürlich auch in den Shownotes. So. Und jetzt kommen wir mal, kurze Fragen formal. Hat jemand von uns Aktien in der Tabakindustrie? Müssen wir hier irgendwelche Interessenkonflikte benennen?
Also ich habe keine Tabakaktien und das wird auch so bleiben.
Und Jean Genot, haben Sie Tabakpflanzen angebaut?
Ich kann nicht ausschließen, dass ich ein ETF habe, wo die drin sind.
ETFs sind aber in Ordnung. Ja, also Interessenkonflikte sind wie immer nachzulesen, sofern das potenzielle Interessenerklärungen sind, immer nachzulesen auf evidenzupdate.de. Ich würde sagen, wir gehen in medias res. Ich skizziere mal ganz kurz, was passiert ist, damit wir alle abholen. Vielleicht weiß es auch noch nicht jeder da draußen. Wir reden davon, dass es ab Frühjahr 26 zulasten der GKV eine Lungenkrebsfrüherkennung geben soll mittels Niedrigdosis-CT, also Low-Dose-CT bei Rauchern. Und alle wissen, Röntgen ist eine Körperverletzung. Und die muss natürlich dann strahlenschutzmäßig von Gesetzes wegen erlaubt sein. Das hat das Umweltministerium per Rechtsverordnung im Mai 2024 gemacht. Die Verordnung heißt ganz niedlich LUCRE-FrüHRQV, also Lungenkrebsfrüherkennungsverordnung. Und da ist also erlaubt, dass man bei Rauchern Strahlenbelastung machen darf zur Früherkennung. Es gab dann eine Methodenbewertung seit Ende 23 durch den gemeinsamen Bundesausschuss. Die haben vom ICWIC untersuchen lassen, was die Evidenzlage dazu sagt. Da gab es schon mal früher einen Bericht, der ist nochmal aktualisiert worden. Über den sprechen wir gleich. Und am 18. Juni gab es also diesen Beschluss zur Änderung der Krebsfrüherkennungsrichtlinie. Und der ist formal im September in Kraft getreten. Jetzt muss es irgendwann nochmal eine EBM-Ziffer oder zwei oder drei oder vier dafür geben. Das macht jetzt gerade Bewertungsausschuss. Ich nenne das mal vorweihnachtliches EBM-Ziffern basteln. Ja, und dann kann es im April losgehen. Was hat der GBA beschlossen? Wer von Ihnen beiden möchte für Ihre Kolleginnen und Kollegen mal skizzieren, was in dieser Früherkennung vorgesehen ist? Wer hebt die Hand?
Ja, also beschlossen worden ist, dass ein Lungenkrebs-Screening mit einem Low-Dose-CT, also das hat eine niedrige Dosis, eingeführt wird. Und zwar gibt es da bestimmte Voraussetzungen, die das geknüpft ist. Es ist für alle Menschen zwischen 50 und 6, die das 76. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, die asymptomatisch sind. Und die sollen als Voraussetzung mindestens 25 Jahre ohne Unterbrechung geraucht haben oder alternativ 15 sogenannte Pack-Years haben.
Mhm.
Und das sind ungefähr 2 Millionen Menschen in Deutschland, auf die das zutrifft, vermutet man. Und die können einmal jährlich ein sogenanntes Low-Dose-CT bekommen.
Ja. 2 Millionen Menschen, das ist Wahnsinn, ja.
Und der Einstieg, der läuft über eine qualifizierte ärztliche Beratung. Also es ist kein radiologischer Selbstbedienungsladen. Und dann müssen da feste Mindestzahlen sein. Und eine Zweitbefundung in spezialisierten Zentren gibt's auch.
Ja. Also das Ganze fängt an in der Primärversorgung bei Allgemeinmedizinern, Internisten oder Arbeitsmedizinern, ne, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen. Und die müssen die medizinische Eignung herausfinden. Und die würden dann sagen, du kannst das machen alle 12 Monate. Und wenn du möchtest, gebe ich dir eine Überweisung in die Radiologie.
Ja, aber Achtung, das ist nicht so einfach. Der Martin hat ein Fachwort benutzt. Man muss nämlich dazu qualifiziert. Das heißt, du musst einen Kurs besuchen. Ich weiß nicht, ob der Geld kosten wird. Ich weiß nicht, wie lange der sein wird. Das ist noch nicht raus, damit du diese Beratung durchführen kannst. Also das ist eine sogenannte nachgelagerte Qualifizierung. Das ist eigentlich was, was wir nicht so gerne mögen und wo man auch hoffen muss, dass es später mal in die Weiterbildung integriert wird, damit du eben halt keinen Kurs besuchen musst.
Ja, und letztlich ist das Ganze, hat eine gewisse Evidenzbasis. Da tauchen wir gleich noch ein. Es ist rechtlich abgesichert, es ist hochreguliert. Und jetzt aber, und das müssen wir vielleicht jetzt auch gleich ein bisschen herausarbeiten, wird die Frage sein, ob das im Alltag mehr Nutzen als Schaden bringt.
Genau, noch ergänzend zum Thema Fortbildung für die Primärversorgung ist die Fortbildungssuche von der BEC, die bundesweite. Da kann man dieses wunderbare Lucre Früh-RQV eingeben. Da findet man schon einige Online-Kurse von den Ärztekammern. Die kosten natürlich ein paar Euro, 40, 50 Euro. Und dann würde ich noch ergänzen, wenn es wirklich eine Erstbefundung in einem CT geben soll, die Radiologen müssen eine Zulassung haben durch die KV, das ist wichtig, das kann nicht jeder machen. Und wenn dort ein abklärungsbedürftiger Befund kommt bei der Erstbefundung, muss es eine Zweitbefundung geben von einem noch qualifizierteren Radiologen, /in. Und die wiederum müssen dann auch eine Genehmigung von der KV haben, müssen aber in einem auf Lungenkrebs spezialisierten Zentrum tätig sein. So steht es in der Verordnung. Wunderschöne Bürokratie. Wir reden jetzt mal über die Evidenzlage. Diese Methodenbewertung vom GBA ist wirklich lang. Noch länger ist der Bericht vom ICWIG von 2020. Nicht ganz kurz ist der Rapid Report, den es zur Aktualisierung gibt. Wir reden hier über 9 randomisiert kontrollierte klinische Studien. Ich mache nur mal die Abkürzung. Es ist alles verlinkt, wer sich die Hauptergebnisse angucken will. DANTE, DICST, ITALON, MILD, dann die für viele bekannte Nelson-Studie ist da drin, LLS, NLST und dann gibt's noch ganz süß, weil die neue Daten publizieren, die LUCY-Studie ist eine deutsche Studie und dann gibt's noch die UKLS, kann man sich denken, woher die kommt. Diese 9 RCTs sind die maßgebliche Grundlage für das ICWIG gewesen für die Bewertung und ich passe mal ganz einfach, was mehr oder weniger das ICWIG gefunden hat. Es hat gefunden einen Beleg für den Nutzen bei lungenkrebsbedingter Mortalität. Also wir reden nur über Raucher, das ist wichtig. Es hat keinen Anhaltspunkt erwarten für ein besseres Gesamtüberleben. Es gibt einen komplizierten Punkt, über den wir mal gleich nochmal sprechen müssen. Sie finden nämlich trotzdem einen Hinweis auf Nutzen bei Gesamtmortalität, wenn man 2 Endpunkte zusammenrechnet. Das verstehe ich nicht. Müssen wir nachher nochmal gucken. Sie finden natürlich Anhaltspunkte für Schaden durch Adverse Events durch Low-Dose-CT. Sie finden einen Beleg für Schaden durch falsch positive Screening-Befunde und sie finden einen Beleg für Schaden durch Überdiagnose. Das ist jetzt mal mit meinen einfachen Worten sehr komplex zusammengefasst. Was konnte die Evidenz uns sagen? Was hat das ICWIG herausgefunden, was dieses Screening kann und was es nicht kann?
Naja, Herr Nöster, Sie haben praktisch schon das ganze Feuerwerk abgebrannt.
Entschuldigung.
Es bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als Sie es zu paraphrasieren, also verkehrte Welt. Also wenn man diese 9 randomisierten Studien zusammenfasst, dann zeigt sich Folgendes. Beim lungenkrebsspezifischen Sterben gibt es einen klaren Befund. 5 von 1000 sterben weniger. 5 von 1000 werden durch dieses Screening, wohlgemerkt, Sie haben es auch betont, von den Rauchenden, werden vom Sterben bewahrt. Ohne Screening sterben 23 von 1000. Mit Low-Dose-CT sind es etwa 18. Das ist schon mal ein Beleg für Nutzen, aber gleichzeitig sieht man, das haben Sie auch schon gesagt, keinen gesicherten Effekt auf die Gesamtmortalität. Die geht minimal runter, aber statistisch kein eindeutiges Signal. Und es kommt eben die andere Seite der Medaille. Screening produziert Schaden. Es gibt mehr falsch positive Befunde. Es gibt mehr invasive Abklärungen. Es gibt mehr Operationskomplikationen. Wir haben Überdiagnosen. Und im Median betrifft das etwa 7 von 1000 Untersuchten. Also das sind Menschen, die ohne Screening gesund gewesen wären. Das Ganze wohlgemerkt über einen Zeitraum von 10 Jahren, das ist klar. Aber deshalb formuliert das ICWIG auch seine Schlussfolgerung so vorsichtig, dass es eben kein Durchbruch ist und kein Allheilmittel, sondern bei gleichzeitigem Nutzen gibt es eben auch Hinweise für Schäden.
Mhm.
ist es eigentlich wie bei allen anderen Screening-Untersuchungen auf Krebs. Wir haben Menschen, die davon profitieren, und wir haben Überdiagnose und wir haben Nachteile durch die Untersuchung. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Gewohnte. Und auch, dass es fast nur einen Effekt auf die krebsspezifische Mortalität gibt und nicht auf die Gesamtmortalität, das ist ja was, das kennen wir auch vom Prostatakrebs-Screening, vom Darmkrebs-Screening, vom Hautkrebs-Screening. Also es ist nicht besser und nicht schlechter als die anderen Screenings, könnte man fast sagen.
Also das ist jetzt schon mal der wichtige Practice-Pointer, nämlich im ersten Schritt für diese Früherkennung, sagen wir so, geht es darum, die wirklich starken Raucher herauszufischen. Und das Ziel am Ende ist, die Leute im UICC Stadium 1 oder 2 zu finden, die Lungenrundhärte, weil dort einfach ein längeres 10-Jahres-Überleben oder ein größeres 10-Jahres-Überleben möglich ist. Ein Satz, den ich nicht verstanden habe, da habe ich wirklich lange gegrübelt in dem ICVIC-Bericht. In diesem Satz steht Folgendes mit Blick auf den möglichen Hinweis, den die gefunden haben, auf Nutzen bei der Gesamtmortalität. Folgender Satz: Die bisherige Annahme, dass das Screening durch einen positiven Effekt auf Gesamtmortalität hat, wird weiterhin von den Ergebnissen gestützt. Die jeweiligen Schätzer und die dazugehörigen Konfidenzintervalle für den absoluten Effekt für die Gesamtmortalität und für die lungenkrebsspezifische Mortalität liegen in einer ähnlichen Größenordnung. Es ergibt sich daher in der gemeinsamen Betrachtung der beiden Teilendpunkte für den Endpunkt Mortalität ein Hinweis auf einen Nutzen des Low-Dose-CT-Screenings. Zitat Ende. Ich bin da ein bisschen überfragt. Auf der einen Seite findet die Evidenzbewertung des ICVIC bei der Gesamtmortalität keinen signifikanten Effekt, weil das 1 überschritten wird. Bitte helfen Sie mir. Verstehe ich die richtig, dass Sie diese beiden Endpunkte zusammenwerfen und dann sagen, naja, mit der lungenkrebsspezifischen zusammen betrachtet, ist das irgendwie so ein Fingerzeig?
Naja, entscheidend ist, dass die Richtung stimmt. Die geht eben nicht nach oben, die Gesamtmortalität, die geht tendenziell nach unten. Es ist statistisch noch nicht signifikant. Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, aber es ist methodisch konsequent, das so zu differenzieren.
Verstehe. Also manchmal, sehen Sie es mir nach, Sie beide machen HTA und solche Geschichten. Sie machen Meta-Analysen. Aber manchmal sind diese Texte in diesen Nutzenbewertungen, sagen wir mal, für den kleinen Menschen ein bisschen verrückt.
Ich habe es auch nicht verstanden.
Naja, aber wir erklären es und Sie sind ein hervorragender Paraphraseur.
Okay, selbst Jean Genot hat es nicht verstanden.
Aber können Sie denn meiner Erläuterung nachspüren oder Sie vielleicht doch nochmal paraphrasieren?
Ich kann Sie paraphrasieren. Ja. Also, wenn ich Martin Scherer richtig verstehe, ist es so: Der Endpunkt Gesamtmortalität ist natürlich nicht signifikant, weil das obere Konfidenzintervall bis 1,02 reicht. Aber die Richtung dieses Endpunkts zeigt in dieselbe Richtung wie der Endpunkt lungenkrebsspezifische Mortalität. Und deswegen gehen die Methodiker in Köln davon aus, wenn es dieselbe Richtung zeigt, dann könnte doch was dran sein.
C'est ça. N'est-ce pas, Monsieur Chenot?
Voilà, je suis tout à fait d'accord.
Super.
Très bien.
Sehr schön, okay. Dann machen wir mal weiter. Also Grüße gehen bitte nach Köln raus. Manchmal könnt ihr einfacher schreiben, aber schön. Dann haben wir was zum Reden. Ich will noch mal einen Schritt weitergehen. Wir reden mal über Number Needed to irgendwas. In dieser GBA-Schätzung kann man im Prinzip auch absolute Risikoreduktion benennen. Martin Scherer hat es gerade gesagt eben, wir reden von 5 pro 1000 in 10 Jahren. Und wenn man jetzt bei an einer Stelle steht noch von 6 von 1000 in 10 Jahren, dann haben wir eine Number Needed to Screen von 166. Ich habe das nachgeguckt. In der nächsten Studie hat man bei einer 10-Jahres-Risikoreduktion eine Number Needed to Screen von 130 errechnet. In der NLST-Studie waren es 300, ein bisschen mehr. Es gibt einen Evidenzreport von der USPSTF, die kommt zu ähnlichen Zahlen, also irgendwas zwischen 130 und 300 bei der Number Needed to Screen, um einen Lungenkrebstodesfall in 10 Jahren zu verhindern.
Fantastisch im Vergleich zu Darmkrebs.
Ist es gut?
Ja, im Vergleich. Ja, dadurch, dass man hier eine Hochrisikopopulation hat, ist das ein sehr guter Wert. Also besser als bei Darmkrebs-Screening.
Ja gut, da sind wir gleich beim Case-Finding, aber gleichzeitig haben wir hier eine Number Needed to Harm, hat die USPSTF vorgerechnet, durch falsch positive Befunde von 59. Das heißt, gib einfach mehr Leuten einen falsch positiven Befund mit all den Konsequenzen, mit all der Arbeitszeit der ärztlichen und der Screeningzeit, die ich damit verschwende. Und der GWA spricht davon, dass das Überdiagnoserisiko während der Screeningphase median bei 25% liegt. Also quasi jeder Vierte eine Überdiagnose bekommen kann. Ist das dann immer noch gut, Jean-François Chéneau?
Ja, beim Brustkrebs-Screening, Frauen, die 10 Jahre zum Brustkrebs-Screening, bist du auch bei 20% Überdiagnose. Also das... Mhm. Das ist der Preis, das ist der Grund, warum wir niemanden ohne eine Beratung eine Screening-Untersuchung empfehlen sollten, weil der muss eine Entscheidung treffen, weil es gibt nicht nur Gewinnerlose. Also und die Idee, ich gehe zum Screening und im schlimmsten Fall passiert nichts, die ist einfach falsch.
Und deshalb ist Fair Decision Making hier mal wieder das wenig originelle, häufig verwendete Zauberwort. Es ist eben nicht eindeutig gut oder schlecht. Es handelt sich um einen moderaten Nutzen bei realen Schäden und deshalb ist die informierte Entscheidung genau das, was dann auch angezeigt ist. Also es bringt überhaupt nichts, das Lungenkrebs-Screening zu euphorisieren. Es bringt auch nichts, es zu verteufeln. Man muss die Leute gut beraten und dann zu einer vernünftigen gemeinsamen Entscheidung kommen.
Okay. Ich habe mal so einfach aus Spaß ein bisschen positiv und negativ prädiktive Werte ausgerechnet. Die findet man auch in der Literatur. Also wir reden so von einer Sensitivität von irgendwas so 85-92% und eine Spezifität von mindestens 92%, eher höher. Und die Spezifität soll ja durch diese Zweitbefundung vergrößert werden. Selbst wenn ich diese Werte mal nehme und so eine NSCLC-Prävalenz bei starken Rauchern von 14% annehme, dann produziere ich bei 100.000 gescreenten schlappe 7.000 Falschpositive. Das sind einfach Leute, ne? Die haben dann eine Diagnose.
Die haben ja noch was viel Schlimmeres. Die haben im Regelfall auch einen schweren Eingriff. Die haben im schlimmsten Fall, also wenn sie Glück haben, eine Bronchoskopie und wenn sie Pech haben, eine Thorakotomie. Weil das muss ja abgeklärt werden.
Und ein Verlust des Unversehrtheitsgefühls, gepaart mit Ängsten und der psychischen Belastung, die dann noch dazukommt. Also der emotionale, psychische Lebensqualitätseinbruch, der ist einfach enorm. Das wird häufig vergessen.
Ja. Wir gucken gleich an einer Stelle vielleicht nochmal, wie man, Stichwort Case Finding, das so engmaschig hinkriegen kann, dass vielleicht ein paar weniger das erleiden müssen. Ich möchte auch einen anderen Aspekt mit reinbringen, nämlich Kosten. Wir wissen im Moment noch nicht, was diese ambulanten Leistungen kosten. Es gibt noch keine EBM-Ziffern. Der Bewertungsausschuss macht eben noch vorweihnachtliches Basteln. Es gibt, die werden auch in dieser GBA-Methodenbewertung zitiert, es gibt ein paar Kosteneffektivitätsanalysen, die sind schon ein paar Jahre alt für Deutschland. Und da hat man mal so vorgerechnet, dass irgendwas zwischen 60.000 und 24.000 Euro jedes durch dieses Screening gewonnene Lebensjahr kosten würde. Also jedes qualitätsadjustierte Lebensjahr. Und wenn man das so mal mit diesen krebsbedingten Todesfällen ausrechnet, dann kommt man auf Kosten für jeden verhinderten zu frühen Todesfall, weil irgendwann werden die Leute ja trotzdem sterben, bei 155.000 bis 300.000 Euro. So, was das kostet. Und der GBA sieht das als Anhaltspunkt für Wirtschaftlichkeit. Mhm. Paragraph 12. Wie schätzen Sie das ein, wenn Sie auf diese Kosten gucken, Jean-François Chéneau? Ist das günstig?
Nee, das ist nicht günstig. Also ich habe da auch, da werden wir ja am Ende nochmal drüber sprechen, meine Meinung dazu. Was halt für uns aber auch nicht günstig ist, weil wir ja niemanden, der die Diagnose bekommt und geraucht hat, unbehandelt lassen. Die neuen therapeutischen Möglichkeiten, die sind halt so, dass viele Leute sehr lange leben und auch noch sehr viel Ressourcen verbrauchen. Und es könnte tatsächlich sein, dass es für uns günstiger ist. Und das sagen eigentlich die amerikanischen Studien, wobei da einmal das Problem ist, wie gut sind die übertragbar auf Deutschland. Also dass es für uns im Endeffekt günstiger ist, als wenn wir sozusagen warten, bis der Krebssymptomatik symptomatisch wird.
Ja, wenn ich bei Jean Chéneau, es ist kein Schnäppchen, aber verglichen mit anderen onkologischen Interventionen liegt es schon in einem Bereich dessen, was das Gesundheitssystem ansonsten bereit ist zu akzeptieren. Vielleicht mal zu diesem Zitat, Anhaltspunkt für Wirtschaftlichkeit. Warum diese Formulierung? Wie kommt die zustande? Es hängt eben sehr davon ab, wen man einlädt und wie man dann mit den Befunden umgeht. Und deshalb haben wir im Augenblick wirklich nur annäherungsweise Kosteneffektivitätsanalysen, yeah, die genauer eigentlich nicht sein können zum jetzigen Zeitpunkt. Und deshalb haben wir nur Anhaltspunkte für Wirtschaftlichkeit. Denn das Screening wird erst dann wirtschaftlich, wenn es wirklich zielgenau ist. Und wenn wir die unnötigen Abklärungen und Überdiagnosen begrenzen.
Ja, genau. Und ich meine, diese Beratungsziffer, die es dann geben muss, das Thorax-CT zweimal, das sind jetzt die Einkosten. Die nächsten Kosten, da reden wir jetzt gleich noch drüber, entstehen ja, indem ich Ressource damit vergeude und Überdiagnosen produziere.
Genau.
Ich möchte, vielleicht machen wir gleich nochmal so ein Practice-Pointer Case-Finding und dann kommen wir zu dem Punkt, den Jean Genot mit genau jetzt anspricht. Über den reden wir gleich. Ich möchte gerne noch ein weiteres verwirrendes Stück einbauen, weil nämlich jüngst die Tage in der Arbeit erschienen ist aus Deutschland, und zwar die Hanse-Studie. Die ist in Lancet Oncology erschienen. Das ist eine prospektive Kohortenstudie, Raucher zwischen 55 und 79 Jahre, und die haben dort einen eigenen Risikoscore getestet. Das ist der PCOM2012, wie man sich so einen verrückten Namen ausdenken kann. Dabei gibt es so schöne Studienakronyme. Also wie auch immer, die haben also diesen Score genommen und haben geguckt, alle, die in diesen Score ein Risiko von größer gleich 1,58%, wir wollen diesen Score jetzt nicht in der Tiefe besprechen, haben sie eingeschlossen und haben dann in der Kohorte getestet diesen Score gegen den Kriterien aus der Nelson-Studie. Und der Endpunkt war tatsächlich im Vergleich positiv prädiktiver Wert beider Gruppen. Vielleicht ganz kurz zu diesem speziellen Score. Da kommt eben neben Alter, packen es ja ganz viel rein. Ethnie, Bildungsstand, BMI, COPD, familiäre Anamnese, persönliche und so weiter und so fort. Und dann haben die tatsächlich herausgefunden, dass sie in dieser PLCM-2012-Gruppe mehr Leute mit Lungentumoren gefunden haben als mit Nelson. Wir reden da von 4,9% mehr. Gescreente Raucher würden Tumoren entdeckt. Also man übersieht weniger. Und immerhin steigt dann dieser positiv prädiktive Wert von 2,17 auf 2,59. So. Und es sinkt die Number Needed to Screen auf dann immerhin 68. Jetzt würde ich gerne mal wissen, schöne deutsche Studie, was bringt uns die Hanse hier?
Sie bringt uns eine Bestätigung dessen, was wir schon immer wussten,
ja,
dass wenn man die Vortestwahrscheinlichkeit erhöht, die Aussagekraft einer Screening-Maßnahme umso höher ist. Und genau das macht dieser Risikoscore. Also man nimmt jetzt nicht nur das Alter und die PEC-Kriterien, sondern man nimmt einen differenzierten Risikoscore und dann erhöhen sie natürlich die Vortestwahrscheinlichkeit. Das ist ein ganz gängiges Verfahren, um die Aussagekraft eines Tests zu erhöhen.
Mhm. Dann machen wir doch ein paar mit Jean Genot und Practice Pointer. Wenn Sie an Ihren Alltag in der Praxis jetzt denken und Sie haben natürlich irgendwann dann diese wunderschöne Fortbildung absolviert für die Beratung und medizinische Eignungsfeststellung und dann sitzt da ein starker Raucher vor Ihnen. Nach welchen Kriterien würden Sie rangehen, um idealerweise die richtigen rauszufischen?
Na, ich muss mich an die Richtlinie halten und da muss ich die Nelson-Kriterien nehmen. Das sind nämlich die Kriterien, die ausgesucht worden sind vom GBA. Und das ist nicht die einzige Studie, die Hanse-Studie. Es gab noch mehrere andere Studien, die zeigen konnten, dass es eigentlich noch bessere Risikomodelle gibt. Das ist ja was wir Hausärzte super gut kennen, also Ariba. Und jetzt machen wir halt Ariba statt Ariba Herz, machen wir jetzt Ariba Lungenkrebs. Tatsächlich muss sich das weiterentwickeln. Wahrscheinlich ist Nelson nicht der letzte Weisheitsschluss. Der Hanse-Score ist nicht der einzige Score, der gezeigt hat, dass er besser ist. Und es gibt aber immer einen Preis zu zahlen. Eine höhere Vortestwahrscheinlichkeit heißt auch, dass bestimmte Risikopopulationen rausfallen. Und ich habe mich ja so ein bisschen mit der Ethik beschäftigt, aber aus einem ganz eigenen Motiv. Und da bin ich auf eine Studie aus Norwegen gekommen und da konnte der Norweger halt eben zeigen, dass es einen Riesenunterschied macht, was für ein Risikomodell man annimmt, ob man zum Screenen einlädt oder nicht. Und dass dieses Nelson-Risikomodell zum Beispiel Menschen aus niedrigen sozialen Schichten benachteiligt. Aber die rauchen mehr und die nehmen mit geringerer Wahrscheinlichkeit an dem Screening teil. Und dann kommt es noch dazu, dass sie ein höheres Risiko haben als zum Beispiel Universitätsprofessoren. Und das ist eine Frage der Distributed Justice. Also deswegen wird das Risikomodell uns, glaube ich, noch länger beschäftigen.
Okay, jetzt haben wir natürlich niemanden direkt von Ariba hier, aber wäre das nicht durchaus denkbar, dass es so ein Ariba-Lungenkrebs-Ding mal gibt, das dann vielleicht auf diesen anderen Scores basiert und vielleicht in der SHIP-Studie noch validiert werden könnte?
Na, dazu haben wir nicht genug Leute in der Chip-Studie, auch wenn da genügend rauchen. Aber okay. In der Tat wäre das total sinnvoll, wenn alle Risikorechner, die wir in der Praxis brauchen, wenn die aus einem Tool kommen. Und entweder sind sie in der PVS integriert oder Ariba sammelt die möglichst ein. Ja. Das wäre eine tolle Idee für Ariba. Werde ich anregen.
Dann haben wir hier schon eine Ariba-Anregung gemacht. Und immerhin, was Sie gesagt haben, natürlich, die Krebsfrüherkennungsrichtlinie gibt vor, die Einschlusskriterien für die Früherkennung, aber die sind ja trivial, ne? Also 25 Jahre ohne Unterbrechung geraucht oder eben mindestens 15 Packungsjahre und halt in dem Alter und klinisch asymptomatisch und keine Tumorerkrankung. Die sind ja sowieso in den anderen Scores auch mit drin. Also da wäre es ja kein Schaden, Jean-François Chesneau, wenn man dann in der Praxis einen noch besseren Score hat, der sowieso diese GBA-Bedingungen mit abbildet.
Ja, aber die Pack-Years sind zum Beispiel sehr interessant. In den USA war das Kriterium 20 Pack-Years. Dadurch haben die eine bessere Vortestwahrscheinlichkeit erreicht und damit diskriminieren sie aber Frauen. Frauen sind empfindlicher beim Rauchen und je höher sie die Pack-Years machen, umso schlechter wird die Situation für Frauen.
Also müsste man eigentlich die Packungsjahre geschlechtsadjustiert machen?
Ja, hat man nicht vorgeschlagen.
Aber so wie wir bei anderen Scores ja auch Geschlechtsunterschiede haben, denken Sie an den Marburger Herzscore.
Ja. Ja, jetzt kommen wir ja schon so ein bisschen in die gesellschaftliche Debatte hinein. Also Practice Pointer haben wir mitgenommen an der Stelle. Natürlich haltet euch an die GBA-Richtlinien, aber versucht, wann immer es geht, die Vortestwahrscheinlichkeiten zu erhöhen. Fischt die starken Raucher raus. Bei Männern ein paar mehr Packungsjahre, bei Frauen im Zweifel ein paar weniger Packungsjahre. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Justice. Wir reden über Gerechtigkeit. Man denkt sich ja immer so, Rauchen und Gerechtigkeit. Also wir hatten ja initial schon drüber gesprochen, dass eben die Freiheit des Rauchers die Freiheit des Nichtrauchers verletzt. Da haben wir den kategorischen Imperativ zu Gast. Ich möchte mal, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, vielleicht auch über Solidarität reden. Wir haben schon überlegt, was kostet uns der ganze Spaß, wie viele falsch positive Befunde werden wir machen und so weiter und so fort. 90% der Lungentumoren, Pi mal Daumen, findet man bei Menschen, die geraucht haben. Man könnte jetzt ganz hart sagen, dass die Mehrzahl dieser Lungentumoren eben auf ein selbstgewähltes, in der Regel selbstgewähltes Risiko zurückgeht. Die meisten Raucher werden nicht gezwungen zu rauchen, glaube ich, in Deutschland jedenfalls. Und das heißt, ich trage, indem ich mich entscheide, 20, 30 Jahre zu rauchen, dazu bei, dass ich dieses Risiko habe. Wäre das nicht durchaus auch mal eine Überlegung, dass man dann sagt, warum soll dann gerade bei Rauchern das eine Kassenleistung sein? Das können die doch als Igel machen. Das geht ja heute schon. Ich kann ja, seitdem es diese Verordnung gibt, das als Igel-Leistung in Anspruch nehmen. Warum? Und jetzt werde ich mal ein bisschen zynisch. Aber das darf man ja in einem Podcast. Jetzt könnte man ja sogar die Tabakindustrie zusammen mit der PKV könnten ja eigene Zusatzpolisen für Raucher anbieten, für das Früherkennen. Da kann die Tabakindustrie gleich zweimal verdienen damit. Aber jetzt mal vom Zynismus wieder weg. Wäre das, also ist es nicht eigentlich unsolidarisch, dass jetzt die Nichtraucher dafür auch noch blechen, dass die Raucher ihren Krebs erkannt bekommen?
Ja, das ist eigentlich mein erster Impuls. Was sozusagen, du hast als Nichtraucher unter dem Rauch gelitten, unter dem Müll und jetzt wird solidarisch finanziert dein persönliches Fehlverhalten. Und wenn man sich überlegt, wie viel Geld das gekostet hat, also diese 20 Jahre oder 25 Jahre am Stück zu rauchen, dann kann man eigentlich nicht verstehen, dass die Kosten, die wahrscheinlich so ungefähr bei 140, 150 Euro liegen, von dem Raucher nicht selber getragen werden. Das Problem ist, dass das Rauchen nicht zufällig passiert in unserer Gesellschaft. Also das Rauchen ist ein Phänomen der eher benachteiligten Schichten. Das sind genau die, die am ehesten nicht dafür zahlen können und die sind halt eben vulnerabler. Und das kommt halt darauf an, was für einen Freiheitsbegriff man hat. Hier steht die, also kann ein Raucher das wirklich frei entscheiden? Es gibt ja da durchaus gute biologische Modelle, dass Raucher benachteiligt sind bei der Dopaminfreisetzung. Und wenn die das erste Mal an der Zigarette saugen, die merken sofort, wow, das macht was Gutes. Und das ist wahrscheinlich auch biologisch determiniert. Also, und wenn wir sagen, dass ein Suchtkranker nichts dafür kann, dass er süchtig ist, dann müssten wir konsequenterweise das bezahlen. So, und die Freiheit von diesem Menschen zu entscheiden, dass er raucht, die ist halt mit der Freiheit von dem, der nicht raucht, der muss es halt solidarisch mitfinanzieren. Also dessen Freiheit wird eingeschränkt. Und das ist die Frage, wer mehr Freiheit opfert.
Nur ist es natürlich so, dass das Gesundheitssystem nicht nach dem Prinzip moralischer Buchführung funktioniert. Wir solidarisieren auch andere Erkrankungen, die eine Verhaltenskomponente haben. Dazu gehören Skiunfälle, dazu gehört Diabetes oder auch die Leberzirrhose. Und deshalb führen diese Schuldfragen, sage ich mal, nicht weiter. Also entscheidend ist doch was anderes. Also entscheidend ist nicht die Frage, wer zahlt, sondern treffen wir mit dem Screening die richtigen Menschen und überwiegt der Nutzen am Ende den Schaden? Das ist doch das Entscheidende.
Es gibt ja eine Analogie in der deutschen Sozialversicherung, wo man das anders versucht oder anders rangeht. Das ist nicht die GKV, sondern das ist die deutsche Unfallversicherung, die DGUV, also die Berufsgenossenschaften. Da geht man ja eigentlich diesen Weg, dass man sagt, da wo ein hohes berufliches Risiko ist, also zum Beispiel Leute, die in der Chemieindustrie arbeiten, da sind die BG-Beiträge höher, weil die halt mehr Risiken am Ende abdecken müssen. Also da geht man schon so ein bisschen diesen Weg auch. Und sagt, ne, die Arbeitgeber müssen dann halt je nach Risiko ein bisschen höhere Beiträge zahlen. Ich will nochmal anders rangehen. Martin Scherer sagt, okay, die GKV funktioniert nicht nach moralisch einbezahlten Kontostand. Der Finanzminister nimmt jedes Jahr durch Tabakprodukte 15 Milliarden Euro ein. Jean Genot, wäre es nicht, bleiben wir nochmals bei der Solidarität und der Gerechtigkeit, wäre es da nicht mindestens billig, dass er davon 5 Milliarden abgibt für die GKV?
Na, das hat ein paar andere Aspekte. Also grundsätzlich ist es in Deutschland so, jetzt mache ich aber einen Ausflug ins Staatsrecht, dass wir keine...
Endlich.
Man könnte sich ja vorstellen, wenn ich eine Packung Zigaretten kaufe, dann ist bei jeder Packung sozusagen ein Low-Dose-CT-Euro mit dabei und dann sind die Nichtraucher alle entlastet.
Genau.
Also das wäre ja von der Idee her, das liegt ja eigentlich nahe. Und wer mehr raucht, der zahlt halt noch mehr Low-Dose-Euros. Aber das funktioniert in Deutschland nicht, weil die Steuereinnahmen werden, da wird frei drüber entschieden. Es gibt keine gebundenen Steuereinnahmen. Man könnte ja sagen, ja, dann geht die Benzinsteuer ausschließlich für Straßen. Und das möchte man nicht, weil man sich dadurch politisch einschränkt. Ich halte das für eine vernünftige, auch wenn ich kein Staatsrechtler bin. Ich glaube, das hat der deutsche Staat gut entschieden. Also das würde dagegen sprechen. Ich würde trotzdem noch gerne was, wir haben die ganze Zeit Raucherentwöhnung nicht bezahlt mit dem Argument, es ist ein Privatproblem. Und tatsächlich, wenn man jetzt ein Low-Dose-Screening-CT auf Lungenkrebs einführt, das war nicht mehr haltbar, diese Position. Und das hat sich ja dann auch geändert. Seit diesem Jahr können stababhängige Raucher zulasten der GKV auch eine Entwöhnungsbehandlung bekommen.
Ich finde, dass du einen entscheidenden Punkt ansprichst. Von einer Bildgebung ist noch keiner gesund geworden. Und Bildgebung ist keine Prävention.
Mir macht krank.
A, dies. Und B, ist ja auch die Frage, was ein Raucher mit so einem Befund dann macht. Wenn er jetzt sagt, es ist noch mal gut gegangen, dann kann es ja auch durchaus mal sein, dass so ein negativer Befund, also ein Lungenröntgen oder ein Lungen-CT, das okay ist. Das haben wir jetzt auch schon, dass Raucher sich gerne mal röntgen lassen. Dass das einfach auch mal als Bestätigung genommen wird, so weiterzumachen.
Das wollte ich mich gerade fragen. Und dann gehe ich dann ins CT. Der Erstbefund ist total plande, ohne Befund, alles.
Also weiter so.
Und dann haue ich mir direkt noch eine Schachtel mehr am Tag
genau,
rein.
Genau, deshalb ist der Punkt, den Jean Genot so anspricht, so wichtig. Prävention ist das Aufhören mit dem Rauchen. Das ist Prävention, nicht die Bildgebung ist die Prävention.
Ja, aber genau das ist tatsächlich untersucht. Das war auch eine meiner Sorgen, dass sozusagen, jetzt habe ich ein normales CT, dann kann ich schön weiter rauchen. Und man hat geguckt, ob es sozusagen einen falschen Anreiz setzt. Das, also man muss auch noch im Kopf, weil das Rauchen ist ja nicht nur schlecht für die Lunge, sondern für viele andere Sachen auch. Und tatsächlich gab es dazu schon viele Studien und tatsächlich ist das Gespräch, wenn einer kommt und ich mich mit dem über die Möglichkeit des Lungenkrebs-Screenings unterhalte, das kann ein Ausgangspunkt sein für ein vermindertes Rauchen und dass man da einen Erfolg hat. Und das konnte auch gezeigt werden. Da haben wir auch eine schöne Übersichtsstudie gefunden, die gezeigt hat, dass das nicht eintritt. Also das finde ich eher positiv und von daher ist auch ein ganz kleiner Gewinn mit dabei.
Diese Arbeit hat im Prinzip gezeigt, durch diesen Beratungsanlass, bei dem ich eine mögliche medizinische Eignung für das CT feststellen kann, schaffe ich allein über dieses Gespräch bereits einen kleinen Hebel, Leute von der Kippe wegzubringen.
Exakt.
Mit einem Wort hat er den Podcast jetzt beendet, Herr Scherer.
Ja, mit dem Wort exakt. Wir könnten aber dennoch zum Äußersten schreiten und noch ein bisschen Cliffhangern und vorher aber noch ein Fazit versuchen.
Das Ganze ist jetzt wahnsinnig kompliziert. Wir haben über verschiedene Aspekte gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es dieses Programm ab wahrscheinlich April gibt. Wir haben über so ein bisschen Evidenz gesprochen, nicht in der Tiefe, aber die Arbeiten sind verlinkt. Wir haben über, wie mache ich Vortestwahrscheinlichkeit hoch in der Praxis, gesprochen, dass es da noch mehr Scores gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass man das nach Riba machen könnte. Wir haben über die Gerechtigkeitsfrage haben wir nicht abschließend gesprochen. Wir haben sie zumindest angesprochen. Und über Solidarität, ich finde, da könnte man fast einen eigenen Kongress zu machen. Wir reden ja auch hier über Verteilungsgerechtigkeit, ne? Also die begrenzte Ressource Arzt, Ärztin und Pflege, die ich habe, wird für ein neues Screening-Programm benutzt. Ich würde Sie beide bitten, dass Sie es nochmal irgendwie zusammenfassen, was jetzt in Ihrem Kopf dabei hängt bleibt und was aus Ihrer beider Sicht in den Köpfen Ihrer Kolleginnen und Kollegen hängen bleiben sollte. Wollen wir erst mit Greifswald beginnen oder erst mit Hamburg?
Machen wir mal Greifswald, damit ich notfalls korrigieren kann.
Also, ich finde, das Lungenkrebs-Screening hat eine Menge ethische Herausforderungen. Und wir sollten das jetzt mal probieren und gucken, ob wir damit Menschenleben retten können und insgesamt Gutes tun. Was ich mir aber sehr stark wünsche, dass das Lungenkrebs-Screening nicht starr bleibt, sondern angepasst wird, wenn herauskommt, dass andere Modelle besser sind oder wenn herauskommt, dass der Schaden überwiegt oder der gesellschaftliche Nutzen nicht gegeben ist. Das würde ich mir sehr wünschen.
Das ist ein Appell an die Gutenbergstraße in Berlin, wo der GBA wohnt.
Ja, so ist es. Also Rauchen ist keine bloße Lifestyle-Entscheidung. Rauchen ist in vielen Fällen auch eine Suchterkrankung. Und wenn wir dieses Faktum ernst nehmen, dann reden wir eben nicht über Schuld, sondern auch nicht über Bestrafung, sondern über Krankheit, Risiko und Hilfe. Da setzt das Screening an. Und das Screening ist weder eine Wunderwaffe noch ein Fehlgriff. Es kommt wirklich darauf an, dass es richtig gemacht wird. Es kommt auf die Auswahl an, auf die Aufklärung, auf die Einbettung in präventive Maßnahmen. Dann kann das funktionieren.
Wir nehmen mit, das Screening oder diese Früherkennung kann helfen, Leute vom Stängel wegzubringen.
Wenn man es falsch macht, bestätigt man das pathologische Verhalten.
Und wir nehmen mit, dass man das jetzt wirklich mal erproben sollte, aber dass man eben auch bereit sein sollte, agil zu sein und zu lernen. Evaluieren, das werden Sie sowieso machen beim GBA. Und ich sehe schon, über dieses Gerechtigkeitsthema sollten wir irgendwann zu gegebener Zeit weitersprechen, weil das natürlich viel größer ist, als man das an dieser Stelle jetzt hier besprechen kann. Ich wollte nur noch eine Zahl reinwerfen, weil wir haben noch gar nicht über Strahlenbelastung gesprochen. Ist ja auch kein Radiologen-Podcast. Also wir reden bei Niedrigdosis Thorax-CT von 1-2 Millisievert, effektive Gesamtdosis. Nur, dass das vielleicht auch mal gesagt wurde. Und wir haben eine effektive Jahresdosis in der Natur von 1-10 Millisievert. Das vielleicht nur noch ergänzend mit dazu.
Was aber die perfekte Überleitung zum Cliffhanger ist.
Das wollte ich mir jetzt gerade sagen. Vielleicht war das auch irgendwie jetzt so halb bewusst.
Wenn man nämlich beim Mammakarzinom über die Number Needed to Harm spricht, dann kommt man auch auf Strahlenbelastungen zu sprechen. Insofern ist das die Brücke zwischen den beiden Themen.
Ja.
Also wir haben jetzt hier so eine Krebspräventionsphase in unserem Evidenz-Update-Podcast. Wir hatten schon das KRK.
Malignes Jahresende.
Malignes Jahresende. Das kolorektale Karzinom heute, das Bronchialkarzinom. Und da müssen wir uns in diesem Zusammenhang natürlich auch unbedingt das Mama-CA-Screening anschauen.
Wir werden uns im Januar die Mammä vornehmen. Da hat ja Jean Genoux auch schon einen Hinweis gegeben, dass da auch manches nicht ganz so ideal ist, insbesondere auch beim Schaden. Beim Schadenspotenzial. Wir werden es besprechen. Jean-François Genoux, es war uns wieder eine große Freude, mir persönlich. Und ich würde mich freuen, wenn wir Sie bald wieder hier hören können.
Alors, à la prochaine.
À la prochaine, merci beaucoup.
Au revoir.